Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen klären, warum ausgerechnet die beiden wichtigsten EU-Länder, Deutschland und Frankreich, so nach rechts rutschen und warum die Jugend eine treibende Kraft ist dabei. Außerdem versuchen wir mit Hilfe einer Doku Sarah Wagenknecht zu verstehen und ihr Bündnis. Dann schauen wir bei Apple vorbei und wollen sehen, was die Firma eigentlich Neues zum Thema KI rausbringt. Bei Apple kann man ja immer davon ausgehen, dass sie es schaffen, einen Massenmarkt für bestimmte Funktionen zu schaffen. Dann wollen wir wissen, was aktuelle Theaterstücke aus der Ukraine mit denen aus dem Iran verbindet. Und da wir schon am Theater sind, stellen wir eine weitere Produktion vor, die fast klimaneutral entstanden ist. Tja, Europa rückt also nach rechts und auch die beiden historisch und wirtschaftlich tragenden Länder der Europäischen Union ganz vorne dabei, Deutschland und Frankreich. In Deutschland gibt es zwar Stimmen aus der Opposition, die jetzt Neuwahlen wollen angesichts der schlechten Ergebnisse der Regierungsparteien, aber danach sieht es nun wirklich nicht aus. Dafür gibt es Neuwahlen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Präsident Macron hat das gestern Abend noch entschieden, um einen Test zu wagen, wenn man so will, wie stark eigentlich die Rechtsnationalen, die dort sehr erfolgreich waren bei den Europawahlen, wirklich auf Dauer sind und ob sie seiner eigenen politischen Bewegung wirklich das Leben schwer machen können.
Ich, der ich immer daran geglaubt habe, dass ein geeintes, starkes und unabhängiges Europa gut ist für Frankreich, kann mich nicht mit dem Wahlergebnis abfinden. Der Aufstieg der Nationalisten, der Demagogen ist eine Gefahr für unsere Nation, aber auch für unser Europa und für den Platz Frankreichs in Europa und in der Welt.
Emmanuel Macron gestern Abend noch nach der Europawahl. Nicht ganz ohne Risiko dieser Schritt, den ich gerne mit Claire de Mesmé besprechen möchte. Sie ist Forscherin am Berliner Centre Marc Bloch und war lange für das dort französische Jugendwerk aktiv. Schönen guten Abend, Frau de Mesmé.
Guten Abend.
Schon in wenigen Wochen also wieder eine Wahl in Frankreich zur Nationalversammlung. Wird sie Macron vielleicht weiter schwächen?
Macron hofft genau das Gegenteil. Also offiziell will er mit diesen Neuwahlen, die wirklich alle überrascht haben, mit dieser Wahl möchte er Klarheit schaffen. Das ist seine Kernbotschaft. Er will die Wählerinnen und die Wähler in die Pflicht nehmen. Und was sagt er? Er sagt, es sind zwei Projekte. Zum einen gibt es das Projekt Populismus, Nationalismus vom Rassemblement National von Marine Le Pen. Und auf der anderen Seite sein Projekt, was er nennt Progressivismus, man kann auch sagen Liberalismus. Und dann sagt er, liebe Leute, dann entscheidet euch zwischen beiden Projekten. Und er hoffte natürlich, wenn es ernst wird, dass sich die Französinnen und Franzosen sich für sein Projekt entscheiden. Das ist der Plan. Aber das ist natürlich ein sehr riskantes Spiel und ich halte es für unwahrscheinlich, dass es so kommt. Also, dass er eher geschwächt daraus kommt.
Denn warum sollte das in 4 oder 5 Wochen so anders sein als gestern zum Beispiel?
Ja, das ist genau der Punkt. Die Neuwahlen, also in Frankreich sind es zwei Wahlgänge für die Parlamentswahl. Und diese Neuwahlen sollen schon in 3 Wochen stattfinden. Also Macron spielt auf Zeit, hofft, dass seine Gegner sich nicht organisieren werden. Aber das gilt auch für sein Lager. Und ich meine, die rechtsextremen, rechtsradikalen Parteien haben bei der Europawahl in Frankreich ungefähr 40% der Stimmen erhalten. Das ist viel. Das ist sehr viel. Und das hat nicht nur mit der Europapolitik zu tun. Das ist kein Hass auf die EU, überhaupt nicht. Das hat auch mit der Politik von Macron und von der Regierung zu tun. Macron verkörpert in einem großen Teil der Bevölkerung, er verkörpert eine verhasste Rentenreform. Er verkörpert ein sehr strenges Zuwanderungsgesetz und er verkörpert eine abgehobene Elite. Und das kann man innerhalb von 3 Wochen überhaupt nicht verändern.
Wenn Sie das Thema Elite ansprechen oder Establishment, das ist ja oft so gerne auch ein Feindbild von populistischen Bewegungen, auch von rechtsextremen Bewegungen. Und wenn wir jetzt mal beide Länder vergleichen, Deutschland und Frankreich, beide Länder rücken ja nach rechts, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise, aber sie tun es. Stehen wir da in Berlin und in Paris vor demselben Phänomen oder vor einem vergleichbaren Phänomen?
Zum Teil ja. Also Rechtsruck, und zwar nicht nur in Deutschland und in Frankreich. Das hat viel mit Ängsten zu tun. Wir leben in einer Welt, die sich geopolitisch stark verändert hat. Und das macht Angst. Viele Leute haben Angst, und das erklärt auch zum Teil, nicht nur, aber das erklärt diesen Rechtsruck. Aber man kann den Rassemblement National von Le Pen und jetzt von Jordan Bardella, er ist der Parteichef und nicht Le Pen, man kann den Rassemblement National mit der AfD nicht so direkt vergleichen. Diese Partei hat sich
stark verändert. Die beiden haben sich auch getrennt, ne? Also die AfD
ja, genau.
Hat ja nur noch wenige Freunde beim Rassemblement National.
Ja, auf jeden Fall. Im Europaparlament haben sich getrennt, und jetzt ist Le Pen eher auf den Kurs von Meloni in Italien. Was sie gemacht hat in den letzten Jahren, das ist eine Strategie nennen inzwischen alle Entdämonisierung, also Dédiabolisation. Und es geht darum, das Image von der Partei zu glätten, um diese Partei salonfähig zu machen. Und es hat auch funktioniert. Also die Partei ist länger schon da in der französischen Parteienlandschaft, seit schon Jahrzehnten. Und mit dieser Strategie ist die Partei Schritt für Schritt immer erfolgreicher geworden. Es fehlte, denke ich, noch die richtige Person, also richtig in Anführungszeichen, um die Partei zu verkörpern. Und das ist, Le Pen hat den gefunden, das ist Jordan Bardella. Er ist jung, er ist frisch, er sieht gut aus, er spricht gut. Und in Frankreich, wenn er auftritt, dann eigentlich wie ein Popstar. Also es gibt Parallelen, aber es gibt auch Unterschiede.
Weil Sie von jung sprechen und von Popstar und von einem gewissen Appeal, der vielleicht auch jungen Menschen zum Beispiel in den sozialen Medien sie möglicherweise anspricht. Also was wir erlebt haben, zumindest in Deutschland, dass die AfD auch stark geworden ist bei den jungen Menschen, gerade auch über Social Media, über TikTok vor allem. Ist das ähnlich auch in Frankreich?
Ja, also TikTok hat eine große Rolle gespielt, TikTok und Bardella und Selfies, das auf jeden Fall. Trotzdem, es gibt nicht eine Jugend, also die größte Gruppe von Wählerschaft unter den französischen Jugendlichen das ist eigentlich die Enthaltung. 60% der 18- bis 24-Jährigen sind nicht zur Wahl gegangen. Also in Frankreich wählt man ab 18, nicht 16, 60%. Also das heißt Desinteresse oder Unkenntnis oder jedenfalls keine Wahl. Und dann, wenn man sich die Wahl derjenigen, die wirklich zur Wahl gegangen sind, anschaut, da sieht man an erster Stelle kommt die linksradikale Partei, La France Insoumise, mit 33%. Und dann direkt danach kommt der Rassemblement National mit 25%. Und das ist, also ja, das ist diese sogenannte Entdämonisierung, Normalisierung. Das ist die Verkörperung durch einen jungen Parteichef. Ich meine, Bardella ist 28 und es sind die sozialen Medien. Und das hat der Rassemblement National wirklich sehr geschickt gemacht in diesem Wahlkampf.
Ich frage mich eigentlich gerade bei der Stärke der populistischen Parteien, bei der Stärke der radikalen Parteien, gerade auch bei der Jugend. Sie haben es erwähnt, in Frankreich, aber eben auch in Deutschland. Was kann eigentlich der Europäische Union jetzt noch am Leben halten? Sie waren ja lange für das deutsch-französische Jugendwerk auch aktiv. Wo bleibt da eine gemeinsame europäische Zukunft für die Jugend jenseits der Nationalismen?
Ja, also die Jugend haben, denke ich, die jungen Menschen haben ihre Zukunft in der EU. Es sind nicht nationale Antworten, die helfen werden, die großen Herausforderungen von heute und von morgen zu lösen. Es sind auch junge Menschen, die mobil sind, also die keine Grenzen kennen, die eine gemeinsame Währung kennen und die eben nicht diese nationalen Grenzen erlebten. Es ist wichtig, dass, und das ist wirklich eine zentrale Erfahrung für junge Menschen, es ist wichtig, dass sie diese Erfahrung von Mobilität sammeln können. Das das macht den Unterschied dann auch bei der Wahl, weil man sieht Europa ganz anders. Man sieht den Nachbarn oder die Nachbarn ganz anders. Und eine solche Erfahrung, sogar nur eine Woche oder zwei Wochen im europäischen Ausland, eine solche Erfahrung kann wirklich lebensprägend sein.
Also ein Freiticket für alle 18-Jährigen in Europa?
Ja.
Zum Beispiel?
Ja, das würde ich sagen, genau.
Mindestens eins, was vielleicht ein paar Wochen gilt, dass man sich ein bisschen umschauen kann.
Ja, oder länger.
Manchmal sind es die einfachen Dinge. Länger.
Ja, also das sind Sachen, die natürlich auch Geld kosten. Aber ich denke, das ist auch Geld, das gut investiert ist. Nicht nur für unsere Demokratien, nicht nur für die Zukunft der EU oder generell von Europa, sondern es sind auch Erfahrungen, die viele Kompetenzen bringen für die jungen Menschen, die dann für ihre Persönlichkeit eine große Rolle spielen werden, für ihren Beruf, für ihre zukünftige Karriere. Also das ist eigentlich, in allen Bereichen haben sie dazu was zu gewinnen. Also ich denke, es sollte eine Priorität von uns Europäer, Europäerinnen, das zu erlauben, das möglich zu machen.
Das sagt Claire de Mesmer, Forscherin am Berliner Centre Marc Bloch. Sie war lange auch für die interkulturelle Ausbildung beim Nordfranzösischen Jugendwerk zuständig über die neue Macht, die neue Kraft der radikalen und der populistischen Bewegungen in Europa nach der Europawahl. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Etwas, was die Europäische Union, womit sie lange gehadert hat, aber dann irgendwie doch zumindest in einem Teil regulieren konnte, ist die künstliche Intelligenz. Da gab es ja vor einiger Zeit zumindest einen ersten Schritt dazu. Was wir ganz sicher wissen, ist, dass die künstliche Intelligenz überall ist. Die digitale Welt wird in wenigen Jahren vielleicht auch von ihr dominiert werden. Gehört jetzt schon für viele zum Alltag, ohne dass sie es vielleicht merken, bei der Internetrecherche oder beim Übersetzen von Fremdsprachen oder Steuern von Geräten oder auch Manipulieren von Videos und Audios. Es ist inzwischen sehr viel möglich. Die Politik versucht das weiter eben auch zu regulieren, aber hängt oft auch hinterher. Die Firma Apple, die hat ja schon immer Smartphones und Tablets zum Beispiel tauglich für den Massenmarkt gemacht, hat sich bestimmte Phänomene geschnappt und sie dann sehr nutzerfreundlich weiterentwickelt. Und das tut sie auch offenbar mit dem Thema KI. Heute wurde Neues zum Thema künstliche Intelligenz vorgestellt und natürlich, wie es eben bei Apple so ist, durchaus auch mit vielen dramatischen Effekten. Tim Cook, der Apple-Chef, war da zu hören.
Introducing Apple Intelligence. The new personal intelligence system that makes your most personal products even more useful and delightful.
Da haben wir schon mal einen Namen, den Apple sich da ausgedacht hat. Apple Intelligence, also auch so offenbar ein gewisses Wortspiel mit Artificial Intelligence. Also neue Produkte wurden da vorgestellt, eine Implementierung von Software. Moritz Metz, der bei uns einer der Macher ist hinter dem Podcast KI Verstehen, reden wir darüber. Was war das eigentlich für eine Veranstaltung? Das klang ja schon mal wirklich sehr dramatisch.
Ja, das war natürlich eine bombastisch aufwendig produzierte Werbeshow, wo nicht gespart wurde mit Superlativen von Amazing über Biggest Ever und Game-Changing. Das ist aber auch ganz üblich bei diesen Apple-Vorstellungen. Dieses Mal wurden keine neuen Geräte vorgestellt, sondern eben Software für alle möglichen Apple-Endgeräte. Also so Kleinigkeiten auch, die auch große Wirkung haben könnten, wie eine Bezahlfunktion von Handy zu Handy. Oder dass man künftig auch Multimedia-Nachrichten, SMS mit Fotos, mit Nutzern von Android-Systemen austauschen können soll. Aber besonders spannend waren natürlich die Fragen zur künstlichen Intelligenz.
Die sitzt ja schon an einigen Stellen in der Apple-Software, in den Apple-Geräten. Was ist da jetzt neu?
Genau, es gibt diese Gesichtserkennung oder eine Ausschneidefunktion auf den Geräten schon. Das ist ja auch alles schon KI. Und erstmal wurden nur so kleine weitere Funktionen, wo KI fast unbemerkt im System sitzt, vorgestellt. Ich sage immer die Frage, was ist jetzt eigentlich KI? Was sind Algorithmen? Ne? Es gibt dann zum Beispiel eine Schauspielererkennung beim Gucken von Filmen auf dem Fernseher mit Apple TV. Dann kann man immer sehen, welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin ist das. Die Apple-Uhr kann jetzt Sprachen übersetzen, wenn man die dann so zwischen die Münder hält, und bei handschriftlichen Notizen auf dem Tablet wird die eigene Handschrift schick gerechnet, und das ist bestimmt gut für Ärzte beispielsweise. Aber die großen KI-Funktionen, die kamen zuerst dann mit dieser Apple Intelligence. Das ist ein wirklich, wie du auch schon gesagt hast, gewagtes Branding, denn es klingt wie KI, also wie Artificial Intelligence, aber eben mit Apple da vorne dran. Es sei aber vor allem eine Personal Intelligence, weil sie so tief verbunden ist mit dem System, mit dem Smartphone, mit den Daten, die da drauf liegen, und es gehe Apple eben um mehrere Dinge. Dinge um eine mächtige, intuitive, integrierte, persönliche, private Intelligenz.
Das meiste verkaufte Gerät bei Apple ist ja immer noch das iPhone. Wo sieht man dort die künstliche Intelligenz?
Die ist da, wie gesagt, tief ins System integriert. Also es nutzt dann den ganzen Fächer von generativer KI. Also Bilder und Töne kann man damit ja ziemlich gut herstellen. Es kann zum Beispiel Emojis, die dann Genmojis heißen, generieren lassen und auch Bilder erstellen lassen. Beispielsweise zum als Geburtstagsglückwunsch mit den Gesichtern von Freunden. Da kann man dann so zwischen verschiedenen Stilen auswählen, Zeichenstilen, wie das aussehen soll. Die sind alle relativ unansehnlich. Man kann sich aber auch das E-Mail-Postfach sortieren und zusammenfassen lassen, weil das eben auch Zugriff hat auf die ganzen E-Mails und dann steht oben schon, ah ja, da hat mir diese und jene Person geschrieben, das kann ich ein bisschen später beantworten. Es kann auch Texte verfassen, also E-Mails zum Beispiel in einem anderen Tonfall umschreiben lassen. Es kann Mails auch gegenlesen oder einfach auch automatisch beantworten lassen, was dazu vielleicht führt, dass man irgendwann nur noch über das Medium KI kommuniziert. Das heißt, man schreibt anderen Leuten eine E-Mail, die dort aber auch nur wieder von KI ausgewertet wird und so hin und her. Also ist auch ein bisschen seltsam, diese Vorstellung.
Hm, werden wir mal sehen, wie das dann wirklich in der Praxis aussieht. Also ich meine, es gibt ja ein Beispiel, der Sprachassistent Siri, den gibt es ja schon eine ganze Weile bei Apple, der auch zum Teil mit KI arbeitet, der ja viele immer wieder enttäuscht mit seiner Fehleranfälligkeit. Was wird da geändert?
Also Siri ist jetzt ein Teenager, der wurde vor 13 Jahren vorgestellt, dieser Sprachassistent, und ist heute nach heutigen Standards eher relativ doof, versteht wenig. Und jetzt mit dieser KI-Siri, die dann kommen soll, soll man dann auch in natürlicher Sprache reden und auch chatten können. Dieses so ähnlich wie dann mit ChatGPT. Diese Siri kennt dann auch alle Daten auf dem Handys, alle Mails und SMS und eben Anrufe. Und er soll Anweisungen mit viel Logik und Kontext verstehen, dieser Assistent. Andere Handyfunktionen bedienen können auch, also Kalendereinträge machen können, Kontakte updaten. Dann fragt man, wann landet das Flugzeug meiner Mutter? Das war so ein Beispiel, das heute genannt wurde. Und wo gehen wir dann essen? Und dann wurde das alles aus den E-Mails gefischt und dann direkt angezeigt und mit einer Navigation zu diesem Ort hin. Und dieser Assistent soll dann sogar Telefonanrufe mithören und auch darauf basierend Notizen anfertigen können.
Oh Gott, also da muss ich sagen, muss ich doch ein bisschen aufhorchen, wenn irgendjemand Telefonanrufe mithört und dann vielleicht noch irgendwie die auswertet. Da sind wir schon beim Thema Datenschutz, aber auch beim Thema Ressourcenverbrauch. Vielleicht bleiben wir mal beim Thema Datenschutz. Da versucht ja Apple immer wieder so, sich als Vorreiter zu verkaufen. Hat das ja auch zum Teil auch geschafft, was so die Privatsphäre angeht, was den Datenschutz angeht. Wie geht Apple jetzt mit diesem Thema bei diesen neuen KI-Entwicklungen um?
Ja, also das ist ein neuer Weg, den Apple da geht, dass nämlich immer mehr KI auf den Geräten direkt laufen soll. Die nennen das On-Device Intelligence, wo dann eben diese Algorithmen ganz ohne Internet auch auskommen und dann in diesen aber sehr neuen und leistungsfähigen Geräten dann die einfacheren Aufgaben lösen. Diese KI besteht eben, diese Apple Intelligence besteht aus mehreren Schichten von KIs, die teils lokal laufen, teils aber dann auch in einer Cloud, die von Apple sein soll. Da hat man sich sehr stark bemüht, bei Apple Vertrauen zu schaffen. Es sei ein neuer Standard für Datenschutz in AI. Unabhängige ExpertInnen könnten diese Software jederzeit prüfen. Es sei ja auch alles verschlüsselt. Apple könne auch selbst nicht auf diese Daten zugreifen. Also da landen dann vielleicht die mitgeschnittenen Telefonate. Man weiß es nicht so ganz genau, weil da wenig technische Informationen dazu bekannt gegeben wurden. Was aber gesagt wurde, ist, dass Apple wie erwartet eine optionale, aber auch sehr tiefe Verbindung mit ChatGPT angekündigt hat, also diesem bekannten Chatbot der Firma OpenAI. Deren Chef Sam Altman war auch bei der Veranstaltung dann anwesend und der ist ja gerade auch ein bisschen umstritten, weil OpenAI aktuell führende Mitarbeiter verloren hat, weil sich gerade Sam Altman nicht mehr an bestimmte ethische Richtlinien für KI halten will. Also da ist dann der Datenschutz vielleicht nicht mehr ganz so groß geschrieben. Es sei aber, wie gesagt, optional, wenn man Daten mit OpenAI teilen möchte und mit ChatGPT. Später wäre das dann auch möglich mit anderen Chatbots, die man nutzen könne. Und trotzdem werden die Menschen sich bei OpenAI ihre Hände reiben über die vielen neuen Daten von den Apple-NutzerInnen, mit denen dann die KIs auch weiter trainiert werden können. Das ist auch ein Wert.
Das klingt natürlich alles nach einem gewissen technischen Fortschritt, nach auch vielleicht praktischer Hilfe im Alltag. Aber wenn wir das alles mal zusammenfassen, auch was die Geräte angeht, welchen weiteren Trend könnte diese Apple-KI tatsächlich für die Zukunft mit nicht nur Apple-Alltagsgeräten, generell mit den Alltagsgeräten, die wir haben, tatsächlich setzen?
Das eine ist wirklich, dass es immer mehr Geräte gibt und es gibt gerade auch ein Wettrüsten bei den Chipherstellern, wo die KI dann wirklich lokal auf den Geräten funktioniert, was angesichts der vielen privaten Daten natürlich wirklich angeraten ist. Das Ganze wird erst ein bisschen später kommen, im Herbst auf Englisch für Macs und iPhones jetzt bei Apple, aber erstmal wahrscheinlich für die USA. In der EU ist man da wegen der KI-Regulierung erstmal ein bisschen vorsichtiger. Und der andere Trend ist aber, dass wir eben diese immer tiefere Integration von KI in Betriebssysteme sehen. Da hatte auch Microsoft schon vergangenen November eine tiefe Integration vorgestellt, seiner KI Bing Chat, die ja auch auf ChatGPT basiert. Das kam sogar noch dystopischer daher, noch ein bisschen druckvoller und zwanghafter, dass man jetzt alle seine Daten dahergeben müsse. Da ist Apple geht ein bisschen sensibler um mit diesen ganzen Datenschutzfragen. Aber eben, wenn Apple sowas präsentiert, dann ist es oft auch ein Zeichen, was so auf dem Massenmarkt kommt. Und das ist aber auch die bisher engste Verbindung von KI mit eigenen Inhalten, weil wir auf unserem Smartphone noch mehr als auf so einem Office-PC von Microsoft noch viel mehr persönliche Daten mit uns rumschleppen, immer Fotos anfertigen, Sprachnotizen und so weiter. Und das ist wirklich ein Ort, wo man vertrauen muss, dass diese Daten dann am Ende nicht in die falschen Hände geraten oder für komische KI-Trainings verwendet werden.
Also künstliche Intelligenz weiterentwickelt von Apple mit allen Chancen und Risiken. Moritz Metz war das aus unserem Team vom Deutschlandfunk-Podcast KI Verstehen. Übrigens, die nächste Folge geht zum Donnerstag. Danke, Moritz.
Ciao.
Klimaschutz. Nachhaltigkeit ist auch ein Thema für das Kulturleben natürlich, auch für Theater. In diesen Tagen findet gerade eine Tagung zu diesem Thema in Hannover statt. Heute ging sie los, geht bis morgen. Und die Kulturstiftung des Bundes spielt dabei eine entscheidende Rolle, weil sie nämlich ein spezielles Förderprogramm aufgelegt hat, das dort Thema auch sein soll. Es geht um Austausch, es geht um Erfahrungen. Unter anderem auch Berichte von einem Stück des Stadttheaters Gießen, das weitestgehend klimaneutral produziert wird. Und am Ende des Monats in Gießen Premiere hat. Die Intendantin ist Simone Stehr. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ihr Stück ist also dort gefördert worden mit diesem Fonds. Ja, Zero hört sich so ein bisschen nach Klimaneutralität an.
Ja.
Ist denn tatsächlich das Stück klimaneutral produziert?
Also ganz kriegt man das natürlich nicht hin, aber das Gute an dieser Förderung ist, dass man dafür gefördert wird, die Dinge mal auszuprobieren. Und das ist schon ein spannender Prozess, dem sich hier nicht nur diese Produktion unterzieht, sondern wir haben versucht, eine ganze Spielzeit zu diesem Thema zu arbeiten, für dieses Thema zu lernen.
Es geht nicht nur darum, dieses Stück zu produzieren, sondern es verbunden mit dem Antrag und dann eben auch mit der Förderung waren Workshops, die wir gemeinsam mit unseren Abteilungen gemacht haben. Also
es klingt nach einem richtigen Lernprozess offenbar für Sie.
Und es gilt nach einem Anstoßen eines Lernprozesses. Also das Theater ist ja sowieso ein Lernprozess die ganze Zeit und den kriegt man halt zu diesem Thema ganz gut unterstützt.
Ja, dann machen wir es doch mal konkret an dieser Produktion. 50 Degrees of Now. Erst einmal vielleicht, wenn man sich da auf der Seite des Stadttheaters Gießen umschaut, dann sieht man schon, dass es offenbar auch um die Klimakrise geht, thematisch. Und dass das Ganze eben dann auch noch versucht worden ist, so klimafreundlich wie möglich zu produzieren.
Richtig, also wir haben versucht, Form und Inhalt zusammenzudenken.
Wie haben Sie es denn produziert? Nehmen wir mal vielleicht die Produktionsbedingungen.
Also wir nehmen die Produktionsbedingungen. Wichtig war, dass wir versuchen, diese Klimaneutralität oder den Weg zur Klimaneutralität in einer Produktion auszuprobieren, die ganz normal im Repertoire dann läuft. Also dass wir jetzt keine Sondersituation hergestellt haben, was weiß ich, ein Freilicht oder so, wo man den ganzen Tag Sonne sammelt und abends dann mit wenig Beleuchtung irgendwas hinkriegen kann, sondern in den ganz normalen Theaterbetrieb diese Produktion einzupreisen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir thematisch uns auseinandergesetzt haben mit Möglichkeiten, was man tun kann. Also wir wollten jetzt nicht so eine apokalyptische und dystopische Geschichte machen, sondern wir haben uns ein bisschen orientiert an Motiven aus dem Roman von Stanley Robinson, Das Ministerium für die Zukunft. Das ist ja auch ein extrem utopisches Werk, wo es darum geht, dass man sagt, man hat eine große Katastrophe und aus dieser Katastrophe fängt man an zu lernen und gründet eine Institution, in der Menschen aus allen möglichen Denk- und Kreativrichtungen zusammenkommen und überlegen, was kann man machen, um sowas in Zukunft zu verhindern.
Das klingt noch ein bisschen abstrakt. Sie müssen das ja auf die Bühne bringen, sodass es trotzdem irgendwie dramatisch wird. Also was passiert?
Und da haben wir daraus sozusagen eine Geschichte gebaut von Forscherinnen, die in einem Labor sind und dort Projekte, Ideen, Utopien für die Zukunft entwerfen und machen unser Theater auch zu einem Labor. Und auf der Bühne sind nahezu ausschließlich Dinge, die es in diesem Theater schon gibt.
Also nichts Neues, also mit dem produziert, was schon da war.
Richtig, wir produzieren auf der einen Seite mit dem, was schon da ist. Wir versuchen komplett LED zu leuchten zum Beispiel. Wir evaluieren, wie wir zum Theater kommen und wieder zurück. Sowohl bei uns als auch bei unseren Zuschauerinnen. Also auch die Wege zum Arbeitsplatz werden aufgeschrieben, aufgezeichnet. Wir versuchen natürlich alle zu Fuß und mit dem Fahrrad zu kommen, versuchen unser Publikum auch dazu zu motivieren. Wir haben so eine Klimataler-App, wo man Klimataler sammeln kann, also wo man sich Klimataler erradeln und wenn man zu Fuß ins Theater kommen kann, erwerben kann. Also wir versuchen alle gemeinsam bestimmte Dinge zu machen und bestimmte Dinge nicht mehr zu machen.
Das heißt, die Produktionsbedingungen selber sind auch Thema letztlich des Stücks auf der Bühne.
Richtig, die Produktionsbedingungen selber sind Thema auf der Bühne. Wir haben festgestellt oder die Schnittstelle, die kreative Schnittstelle, sag ich mal, zwischen Kunst, zwischen Wissenschaft, ist wahrscheinlich die an Modellen Dinge zu erfinden und sich Dinge auszudenken. Und so haben wir unterschiedlichste Modelle, auch auf der Bühne, wo wir im Kleinen sozusagen feststellen, erforschen, erzählen, dran arbeiten, dran basteln, vor den Augen der Zuschauerinnen, was Konzepte für die Zukunft sein könnten.
Das klingt also ja fast schon nach einem Werkstattcharakter.
Ja. Genau das ist es. Es ist eigentlich eine Werkstatt, die wir öffnen für die Leute, wo sie mal gucken können, verbunden mit einer Geschichte, die wir auf der Folie der Motive aus dem Roman und anderen utopischen Geschichten oder Konzepten entwickelt haben.
Aber das hätte man ja schon früher machen können, ohne die Förderung der Bundeskulturstiftung. Warum braucht es da eine Förderung?
Das ist richtig. Die Förderung ist aber insofern toll, weil man in der Vorbereitung, finde ich, sehr, sehr viel lernen kann. Also wir haben zum Beispiel unsere Werkstätten, haben ein modules System jetzt für unser Haus entwickelt, mit dem wir zukünftig hier bauen wollen. Wir haben 4 Workshops gehabt in der Spielzeit mit den Gewerken, wo wir Expertinnen von außen einladen konnten, die mit uns darüber gearbeitet haben, wie wollen wir hier nicht nur für diese Produktion, sondern zukünftig produzieren, wie kriegt man das Thema Nachhaltigkeit im Betrieb verankert. Das sind alles Dinge, die könnte so ein kleines, nicht so stark budgetiertes Haus wie ein Stadttheater Gießen sich nie und nimmer erlauben.
Braucht es denn nicht manchmal auch für Theater eine gewisse Opulenz?
Ja, das wusste ich, dass Sie das fragen.
Man kann ja nicht alles, also der Anspruch ist natürlich sehr lobenswert, tatsächlich das so nachhaltig wie möglich zu tun. Ja. Aber am Ende bleibt es doch Kunst, bleibt es auch eine ästhetische Herausforderung, Theater zu machen.
Ja, genau. Und ich glaube, dass es am Ende immer Kunst bleibt und Kunst bleiben muss und dass es in diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit aber nicht um Beschränkung in so einem asketischen Sinne geht. Also ich finde es schade, dass wir den Begriff immer so belegen mit, oh, dann darf man dieses nicht und dann darf man das nicht und das ist ja dann so ein ganz karges, schmallippiges Theater, was dann dabei rauskommt. Das stimmt nicht. Die Fundi unserer Theater sind riesengroße Schätze. Man kann sich auch mit anderen Materialien zum Beispiel tolle Sachen ausdenken. Also wir haben auf Milchsäurebasis 3D gedruckte kleine Objekte gemacht, das ist auch irgendwo Kunst. Also es geht nicht darum, dass man sagt, man muss sich immer so beschränken. Man muss einfach anders denken. Man muss anders denken, man muss neu denken. Man geht anders miteinander um, man produziert anders, man redet mehr miteinander, weil man überlegt, hey, was können wir von da nehmen, was können wir von da nehmen. Man überlegt, bevor man eine Ressource einsetzt. Das sind alles Dinge, das finde ich auch kreative Prozesse und das widerspricht langfristig, glaube ich nicht. Ich glaube, eine gewisse Üppigkeit, eine gewisse Überproduktion auch an Ideen, die zum Theater natürlich dazugehört, von allem, was wir erfinden, kommt vielleicht ein Bruchteil auf die Bühne. Das muss weiter so sein. Aber ich würde super gerne mit diesem Moment aufräumen, dass man sagt, Verschwendung von Ressourcen und Opulenz ist das eine und Nachhaltigkeit ist dann so ein, ja, das ist dann eher so das Knäckebrot vom Theater. Ich finde, das ist nicht so.
Das sagt Simone Stehr, Intendantin des Theaters Gießen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte schön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Thomas Jedecke.
Die Internetplattform TikTok hat nach Einschätzung von Experten maßgeblich zum Ergebnis der Europawahl beigetragen. Die Zustimmung junger Wählerinnen und Wähler zur AfD sei auf die Präsenz der Partei in dem sozialen Netzwerk zurückzuführen, erklärte die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Die demokratischen Parteien, insbesondere die Grünen, seien auf der Plattform unterrepräsentiert und hätten so das digitale Leitmedium weitgehend der AfD überlassen. Dadurch entstehe für junge Menschen der Eindruck, dass sich maßgeblich die AfD der Themen annimmt, die für die Jüngeren wichtig sind. Der Aufsichtsrat der TU Berlin hält nach Antisemitismusvorwürfen an Universitätspräsidentin Rauch fest. Das Kuratorium sprach sich dafür aus, sie bei ihrem angekündigten Neuanfang, so wörtlich, konstruktiv kritisch zu unterstützen. Zwar habe Rauch durch ihr Fehlverhalten der Universität viel Schaden zugefügt, dennoch sollte ihr eine zweite Chance eingeräumt werden. Damit sieht das Hochschulgremium von einer Empfehlung zur Abwahl der Präsidentin ab. Der Zentralrat der Juden erklärte, der Aufsichtsrat verharmlose damit Israel-Hass. Rauch steht in der Kritik, weil sie mindestens einen antisemitischen Post auf der Plattform X mit »Gefällt mir« markiert hatte. Die TU-Präsidentin bat dafür um Entschuldigung. Einen Rücktritt lehnt sie ab. In der Grenzregion zwischen Kolumbien und Venezuela haben Archäologen besondere Kunst entdeckt. In steilen Felswänden über dem Fluss Orinoco sind riesige Bilder eingraviert, die auch von weitem gut sichtbar sind. Sie zeigen menschliche Figuren und Amazonas-Tausendfüßler, aber auch viele Schlangen. Die Forschungsgruppe beschreibt ihre Arbeit im Fachmagazin Antiquity. Sie schätzt das Alter der Werke auf etwa 2000 Jahre. Das größte Schlangenbild ist rund 40 Meter lang. Damit ist es nach Aussage der Fachleute womöglich das größte prähistorische Felsenbild weltweit. Als flächenmäßig größtes prähistorisches Kunstwerk gelten derzeit die Nazca-Linien im heutigen Peru. Diese Motive wurden allerdings in den Boden gescharrt. Der aktuelle Fundort liegt an einer prähistorischen Reiseroute.
Thomas Jedecke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Noch nicht mal ein halbes Jahr alt und schon mit Abgeordneten im Europaparlament. Das ist die linken Abspaltung BSW, also Bündnis Sarah Wagenknecht. Dagmar Pepping hat nach der Rolle der Namensgeberin für den Erfolg gefragt.
Es ist unsere erste Bewährungsprobe gewesen. Es ist der erste Stimmungstest. Wenn ich jetzt die Zahlen sehe, das ist so ein Wahnsinn.
6,2% der Stimmen. Aus dem Stand ins EU-Parlament. Nur 5 Monate nach Gründung der Partei. In Ostdeutschland, in allen Bundesländern, zweistellige Ergebnisse. Ein guter Rückenwind für die anstehenden Landtagswahlen im September. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg, sagt Wagenknecht am Tag danach bei der Wahlanalyse.
Hier ist jetzt auch eine neue politische Kraft entstanden, die wirklich in der Bundesrepublik die Politik verändern wird, die auch in den Ländern die Politik verändern wird.
Deutlich zweistellige Ergebnisse bei den Landtagswahlen im Herbst, möglicherweise eine Regierungsbeteiligung. Bei der Europawahl gaben 78% der BSW-Wähler an, ohne Sarah Wagenknecht hätten sie der Partei ihre Stimme nicht gegeben. Könnte die Ausrichtung auf das Gesicht der Partei möglicherweise zu einem Problem werden? Nicht unbedingt, sagt Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin.
Wenn wir uns diese Kombination anschauen von ökonomisch links mit gesellschaftspolitisch eher konservativ, dann ist es eine Kombination, die wir so bisher nicht haben, wo es aber viele Wählerinnen und Wähler gibt, die eigentlich genau diese Kombination sich wünschen. Also es hat durchaus ein Potenzial, aus dieser One-Person-Show zu mehr zu werden.
Amira Mohammed Ali, die Co-Parteivorsitzende an der Seite Wagenknechts, hält den Fokus auf das Zugpferd für richtig.
Wir sind eine Partei, die ganz frisch gegründet ist. Sarah ist eine Identifikationsfigur für viele Menschen.
Die Sorge, dass sich Wagenknecht übernehmen könnte. Den Vorsitz der linken Fraktion im Bundestag hatte sie vor einigen Jahren nach einem Burnout niedergelegt, hat Mohammed Ali nicht.
Wir haben uns fest vorgenommen, mit unserem Führungspersonal pfleglich umzugehen.
Eine Anspielung auf die jahrelangen zermürbenden Machtkämpfe innerhalb der Linken.
Dagmar Pepping also über den Erfolg der BSW. Jetzt eine mehrteilige Dokumentation über Sarah Wagenknecht in der ARD-Mediathek. Das beschäftigt uns jetzt am Donnerstag auch im linearen Programm Trotz und Treue. Das Phänomen Sarah Wagenknecht, Matthias Dell. Wenn diese Doku versucht, Sarah Wagenknecht zu verstehen, wie weit geht sie da zurück?
Na, sie geht, der Name Trotz oder die Bezeichnung Trotz liegt das ja schon nahe, eigentlich sehr weit zurück, bis in die Kindheit. Das sind ja vor allem kindliche Gefühle, die damit beschrieben werden. Und das ist auch das, was die Sache, die Dokumentation ganz interessant macht, dass sie eben bei Wagenknecht ist ja laufend Gegenstand von medialer Beobachtung. Es gab vor 4 Jahren einen Kino-Dokumentarfilm über sie, der vor allen Dingen mit ihr durch praktisch ihren Alltag gegangen ist. Da kann man sich mal fragen, was diese Form von teilnehmender Beobachtung eigentlich sehen will bei einer Figur, die eh da und im Fernsehen rumsitzt und medial gut ausgeleuchtet ist. Also hier ist es so, es geht zurück praktisch 35 Jahre an ihre politischen Anfänge und sogar noch weiter in die Kindheit. Und da ist dann vor allen Dingen als Gewährsmann und Auskunftgeber der Biograf Christian Schneider wichtig. Die Dokumentation ist auch ins Archiv gestiegen, hat dann irgendwie so Fernsehschnipsel aus der Frühzeit, als ich noch ihre stalinistische Phase hatte und wo sie dann selber darüber spricht, dass sie eigentlich lieber in der DDR wohnen würde als in den jetzigen Verhältnissen.
Und dann haben wir diese Begriffe Trotz und Treue. Also erzählt die Doku auch, woher der Trotz kommt und was es mit dieser Treue auf sich hat?
Das ist eben gerade, wird aus diesem biografischen Ansatz abgeleitet. Ihr Vater war ja Student aus Iran in West-Berlin, der in den Ostteil der Stadt immer nur zu Besuch kommen konnte, also nie da war und dann noch, als sie 3 Jahre alt war, ist schon wieder zurückgegangen ist nach Iran. Die Mutter wollte damals nicht mit und das Interessante ist, dass Wagenknecht den Verlust des Vaters dem Vater nicht übel genommen hat, sondern eher dem Schah, gegen den dieser Vater da kämpfen wollte und dadurch irgendwie so ein sehr starkes schon Nahverhältnis zum Vater entstanden ist, obwohl der eigentlich nie da war und das ist praktisch der Treuepunkt, der dann später sich in der Verbindung mit väterlichen Figuren, wie zum Beispiel Oscar Lafontaine, mit dem sie auch privat verbunden ist, zeigt. Und genau, und der Trotz ist halt interessant, weil der auch erklärt wird darüber, dass sie als Kind eben rassistisch beleidigt worden ist, ausgegrenzt worden ist. Sie hat sich dann dagegen gewappnet und praktisch unangreifbar gemacht. Eine Pose, die man ja heute auch noch sieht, weil sie sehr ruhig bleibt in Talkshows und so weiter. Durch Bildung, also indem sie sich praktisch klüger gemacht hat als die anderen und dadurch irgendwie eine Souveränität behaupten konnte, die ihr trotz eben dieser Ausgrenzung geholfen hat.
Und erklärt dieser, ich sag mal, biografische, auch psychologische Ansatz tatsächlich auch ihren politischen Erfolg, sie als politische Figur?
Na, das wird schon versucht, eng zu führen. Gleichzeitig kann man auch sagen, wenn das schon der Trotz sein soll, warum wird dann praktisch das, was sie jetzt in letzter Zeit macht, diese kulturkämpferischen Ressentiments gegen Gendern und Hafermilch und so weiter, warum wird das nicht als Trotz gelesen mehr? Das ist dann eine Frage, die nicht gestellt wird an sie. Aber zum Beispiel eben in dieser Verbindung mit Oscar Lafontaine wird dann eben, der eben die Vaterfigur ist, da wird dieses Motiv durchgezogen und das wird dann von Thürings Ministerpräsident und dem linken Politiker Bodo Ramelow einmal so erklärt.
Sie hat in Oscar eine Vaterfigur gefunden, der aber auch ein charmanter Charmeur ist, wenn es um Frauen geht. Also ich fand ihn mir gegenüber nie sehr charmant.
Ja, der charmante Charmeur ist zugleich etwas, wo eine Andeutung drin ist, was in dieser Dokumentation dann doch ein bisschen fehlt, nämlich so ein Blick, quasi feministischer Blick oder ein Blick auf Geschlechterverhältnisse, weil ja schon interessant ist, wie Wagenknecht da ihren Aufstieg gemacht hat in der männerdominierten Politik durch männerdominierte Medien. Genau, und dafür ist aber diese Doku nicht so richtig empfänglich von Henrike Sandner, weil vor allen Dingen Männer auch Auskunftgeber sind. Also Dietmar Bartsch kommt vor, Stefan Liebig, eben der erwähnte bereits Bodo Ramelow, irgendwie ein Historiker, ein Kultursoziologe und so weiter. Und eigentlich nur eine Frau. Und dadurch ist, wir haben das noch nicht bei so einer Willy-Brandt-Doku gesehen, wo nur mit Frauen gearbeitet worden ist, da ist praktisch was vergeben, weil der Blick auf sie halt überhaupt nicht diese Fragen streift, wie sie sich da als Frau verhält.
Also abschließende Frage, wenn man das alles zusammenpackt, also Wegbegleiter, Experten, eher männliche Blicke, Archivmaterial. Öffnet sich da ein Bild, was Ihnen ausreicht?
Na, es ist konventionell in dem Sinne. Es ist interessant, weil das alte Material Archivmaterial natürlich Sachen erinnert, die man jetzt nicht mehr so auf dem Schirm hat, wie sie zum Beispiel da im 1998 im Westen im Ruhrgebiet Wahlkampf macht, weil sie im Osten keinen Wahlkreis gekriegt hätte. Da ist auch interessant, und das hat mich an der Machart auch doch sehr gestört, wie präsent die Musik ist. Wir haben es ja in dem Ton schon gerade gehört, da liegt also unter jeder Sekunde Musik drunter. Ich habe jetzt mal einen Ausschnitt gewählt, eben aus dieser Zeit im Westen da beim Wahlkampf, wo man vor allen Dingen auf die Musik achten kann. Das geht so ein bisschen keck los. Sie kommt in den Westen.
Für mich war dann auch zunehmend nicht mehr so wichtig, ob Ost oder West. Aber mein Problem war ja, dass sich die westdeutsche Gesellschaft, die sich ja schon damals noch von der ostdeutschen in vielem unterschied, dass ich die noch kaum kannte.
Und jetzt wird es gleich ein bisschen dramatischer.
Also das habe ich dort auch erst kennengelernt.
Also dieser Schwenk ins Moll, wenn die Probleme kommen, und das muss man sagen, da stehen 9 Männernamen unter dem Musikcredit, die hätte man vielleicht woanders einsetzen können, nämlich, und das ist das, was mir vor allen Dingen fehlt, es wird zwar darüber geredet, dass sie ein Medienphänomen ist, aber gleichzeitig wäre das eigentlich mein Sand gewesen, zu schauen, wie praktisch die Medien diese Attraktivität, die Sarah Wagenknecht mitbringt, überhaupt, wie die darauf angesprungen ist, also mal zurückzugucken, weil sie ja angefangen hat quasi als linke Exotin mit ihrem Stalinismus und Kommunismus und am Ende aber irgendwie eigentlich rechts landet. Und man merkt, dass das eigentlich die Außenseiterpositionen sind, die in diesem Mediendiskurs eher zulässig
Matthias
sind.
Matthias Dell über diese Dokumentation zu Sarah Wagenknecht ab sofort in der ARD-Mediathek. Vielen Dank. Und wenn wir über Krieg reden, dann vernichtet er nicht nur Leben und zerstört Infrastruktur. Er traumatisiert auch Menschen auf Dauer, macht ihnen Angst. Und das wiederum beschäftigt auch ein Stück eines ukrainischen Autors, das jetzt zum ersten Mal zu sehen war in München beim Festival für internationale Gegenwartsdramatik. Tobi Krone hat für uns zugeschaut.
Der Kontrast beim Wiedersehen ist maximal hart. Und so spielen ihn die beiden auch. Wassilisa Resnikow als Lysistrata im weißen Strandkostüm in sonnenbedudelt lapidarer Urlaubsstimmung. Vielleicht etwas zu girly-like. Max Meyer gibt den Vater, geradezu existenzialistisch ausgemergelt und mit einer stets präsenten, unterschwelligen Aggression im Unterleib. Er ist auf dieser griechischen Insel hier nur auf Kurzbesuch. Kurzurlaub vom Krieg.
Das ist es also, wonach du so riechst.
Es ist der Schweiß eines Soldaten. Gefällt er dir?
Nein.
Natürlich gefällt er dir nicht. Du bist ja vor dem Krieg geflohen. Du hast Angst vor ihm.
Ich habe keine Angst vor dem Krieg, Papa. Ich habe ihn einfach satt.
Der Krieg fängt gerade erst an.
Was die beiden hier machen? Lysistrata kündigt dem Vater offenherzig an, dass sie hier mit einem einheimischen Barkeeper namens Kostas Sex haben und ein Kind zeugen will. Es soll möglichst weit weg vom Krieg leben. Wie im antiken Vorbild der Lysistrate von Aristophanes ist auch hier weibliche Sexualität das Gegengift zum Krieg der Männer. Was der Vater hier will? Vielleicht desertieren, vielleicht auch die Nähe seiner Tochter suchen, ganz sicher aber Kontrolle über sie ausüben, die so gar nichts von seinem Lebensinhalt, dem Krieg, wissen will und ihn damit mehr und mehr kränkt.
Ich will, dass du gehst.
Ich hab dir kein Unrecht getan.
Du hast mich geschlagen.
Der Kodex gefiegt es so, Soldaten befolgen den Kriegskodex. Der verbietet uns fast alles. Er verbietet uns zu schlafen, zu essen, zu trinken und zu weinen. Das Einzige, was uns erlaubt ist, ist zu kämpfen und in der Sprache des Blutvergießens zu schreiben.
Auch mit mir?
Der Kodex ist es so.
Und die eigene Tochter schlagen?
Inszeniert ist das Kammerspiel auf einem schlichten, rotbraunen Floß. Mit Beckertschen Anleihen, einem Fels und einem Baumgerippe. Wie viel das Stück Bezug nimmt auf die konkrete Situation im ukrainischen Krieg, dem der 1991 in Kharkiv geborene Dramatiker Oleksandr Seredin 2022 dank einer Autorenresidenz hier in München entfliehen konnte, das ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich.
Because now, yeah, I know something about the life of, for example, Ukrainians.
Ich weiß langsam etwas über das Leben von Ukrainern hier. Für mich ist es interessant, auf dieses Thema zu fokussieren. Wie kann man gehen, wenn in deinem Land ein Krieg tobt? Ist es hier möglich, gar nicht darüber zu sprechen? Und was ist Krieg überhaupt wert für diese Menschen? Deshalb habe ich dieses absurde Stück geschrieben. Der Text des Stückes, seine Heiner-Müller-artigen Stichomythien, Dialoge, in denen es stets um alles oder nichts geht, sie müssen keinesfalls als Komödie gelesen werden, sondern als ätzende Parabel darauf, wie der Krieg im Kopf weitergeht und Beziehungen vernichtet. Ein starker Text, bis zum bitteren offenen Ende durchgehalten vom Schauspielerduo.
Ist das kalt?
Ein bisschen, aber es gibt eine Decke.
Das ist nur eine.
Ja, reicht.
Du solltest rausgehen.
Ja, jetzt habe ich extrem müde.
Schlaf nicht so lang.
Ja.
Im einen Stück ist es Hass. In Pujan Bagazades Tragikomödie Sohn einer Mutter, Mutter eines Sohns dagegen mutmaßlich Liebe, auch wenn sich das Ganze ähnlich zerstörerisch auswirkt. Per Videokonferenz teilen Nima, aus dem Iran in ein deutsches Dorf geflüchtet, und seine Mutter Mihan, pensionierte Lehrerin und Witwe in Teheran, Berichte aus ihrem Leben, aber vor allem die Sorgen füreinander. Ein erzählerischer Kniff dabei: Das Publikum wird abseits der Gespräche in den Monologen als Komplize angesprochen. Es weiß also jeweils mehr von den Geheimnissen der beiden. Nima ist schwul und konnte seine Beziehung in Iran nur verborgen leben, auch verborgen vor der eigenen Mutter, deren Leben er durch ein Outing nicht noch weiter verkomplizieren möchte, nachdem er seinen Job als Journalist gekündigt hat. Die Mutter dagegen verheimlicht ihm, dass sie ganz froh ist, dass er im Spitzelstaat Iran keiner journalistischen Wahrheit mehr nachgehen möchte, von den Ängsten mal abgesehen.
Dass ich Angst habe vor dem Gefängnis, dass ich Angst habe vor Krankenwagen, dass ich Angst habe vor Krankenhäusern, dass ich Angst habe vor dem Geräusch des Sauerstoffgeräts, dass ich Angst habe vor der Einsamkeit.
Seit meiner Kindheit habe ich Angst davor, sie zu enttäuschen.
Pujan Bagazade bleibt in einem konkreten Setting, einer Flucht nach Deutschland vor der Repression des iranischen Regimes. Und doch ist sein Stück kein Flüchtlingsdrama, sondern vor allem fesselnde Beziehungstragödie. So ergreifend diese Liebesbeziehung zwischen Mutter und Sohn ist, sparsam und authentisch dargestellt von Pujan Sadri und Eveline Gugolz, so wenig hat sie das kitschige Ende eines doppelten Selbstmords verdient.
Tobi Krone über das Festival für internationale Gegenwartsdramatik in München mit zwei Stücken, die er sich dort angeschaut hat. Und wir schauen in die Feuilletons vom 11. Juni. Florian Werner tut es.
Der Fortschritt kann einfach so aufgehoben werden, von einem Tag zum nächsten. Wenn man will und die Macht hat, dann geht das. Der Satz klingt, als wäre er auf unsere Zeit bezogen, aber eigentlich bezieht er sich auf die Epoche der Restauration. Jene eiserne Zeit, über die wir im Geschichtsbuch gern hinwegblättern, weil sie langweilig und deprimierend ist, wie Daniel Kehlmann sagt. Der Schriftsteller erhielt am Sonntag den Ludwig-Börne-Preis und hielt aus diesem Anlass eine Dankesrede, die nun in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgedruckt ist. Kehlmann würdigt Börne in seiner Rede als Vorkämpfer der deutschen Demokratie, aber auch als engagierten Dichter, der der deutschen Sprache wunderbare Begriffe geschenkt habe. Zum Beispiel diesen: Nachtbuben. Man sollte sich dieses Wort Nachtbuben merken, schreibt Kehlmann. Sollte es heute wieder so häufig verwenden, dass ihm Flügel wachsen. Steve Bannon, Roger Köppel, Alex Jones, Jürgen Elsässer, Tucker Carlson, Götz Kubitschek, all die stolzen Worthelfer von Unrecht und Korruption, nennen wir sie doch auch Nachtbuben. Und danken wir Ludwig Börne für diese schöne Prägung. Ebenfalls um die Bereicherung der Sprache verdient gemacht, haben sich in jüngster Zeit die Online-Dating-Portale. Zumindest, wenn man Lena Karger folgen will, die in der Welt anhand von Tinder und Co. die Fragmente einer neuen Sprache der Liebe entwirft. Wenn laut Wittgenstein die Grenzen unserer Sprache auch die Grenzen unserer Welt bedeuten, müsste sich die Datingwelt inzwischen um ein paar Felder und Wiesen erweitert haben, schreibt Karger. Und weiter: Die neuen Begriffe müssten zudem neues Handwerk bieten, uns selbst und andere besser zu verstehen. Aber tun sie das auch? Machen sie uns tatsächlich emotional intelligenter? Das sei einmal dahingestellt. Fest steht, dass die Wortprägungen, die auf diesen neuen semantischen Feldern sprießen, ihren ganz eigenen poetischen Reiz haben. Benching, Breadcrumbing, Catfishing, Cuffing, Draking, Gatsbying, Fubbing, Sneaking oder auch Groundhogging. Definition Lena Karger: Der Hang, immer denselben Partnertypus auszuwählen, als wäre es Murmeltiertag. Einer, der solch lustvollem Anglizismengebrauch eher kritisch gegenübersteht, ist der Sprachwissenschaftler Roland Kählbrand. In der Süddeutschen Zeitung macht er sich anlässlich der bevorstehenden EM Gedanken über den Begriff des Public Viewing. Kählbrand schreibt: Fragen wir doch erst einmal nach der Bedeutung des englischen Wortes. Es bedeutet nämlich höchst allgemein öffentliche Vorstellung einer Sache und in seiner Spezialbedeutung öffentliche Aufbahrung eines Leichnams. Es handelt sich also um einen Pseudo-Anglizismus. Eine kuriose Wahl. Gab es wirklich nichts Besseres? Gab es offenbar nicht. Gibt es aber jetzt. Kelbrand hat nämlich mit Schülergruppen nach Alternativen gesucht und sie wurden umgehend fündig. Da sie Sinn für Humor und Selbstironie haben, schreibt Kelbrand, fanden sie in mehreren Fällen jeweils unter großem Beifall den Begriff Rudelglotzen. Das ist klug komponiert. Die Menschenmenge wird durch einen jägersprachlichen Kollektivbegriff aus der Tierwelt bezeichnet. Ironisch ist auch das Verb glotzen in der Bedeutung von stieren, starren. Denn in der Tat starrt das Publikum beim Rudelglotzen gewöhnlich gebannt auf den Bildschirm. Zu weitmännisch? Zu vulgär? Wie wäre es denn mit anderen Begriffen wie Freischau oder Gruppengaffen oder Guckparty? Ganz gleich, wie man sich entscheidet und egal, wie die deutsche Mannschaft bei der EM abschneidet, die Sprache wird durch solche Neuschöpfungen stets gewinnen.
Die Feuilletons vom 11. Juni mit Florian Werner. Und es war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.